Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Advance Football Spieltrieb, dem Kinder- und Jugendfußball-Podcast. Wir sprechen hier jede Woche aufs Neue über Themen, die den Kinder- und Jugendfußball betreffen. Das kann mal was sportlich-inhaltliches sein, das kann mal was über Talentförderung sein, das kann aber auch mal eine Anekdote sein oder wie in unserer letzten Folge auch mal nützliche Hinweise. Da möchte ich gerne nochmal auf unseren letzten Podcast hinweisen mit dem Anwalt Dr. Holger Jakob. Da haben wir uns nämlich zu dem Thema Mitgliedsbeiträge erhöhen unterhalten. Kam sehr, sehr, sehr gut an. Wir haben auch eine Checkliste angefügt, also wer die Folge noch nicht kennt, bitte unbedingt anhören, ist sehr, sehr spannend. Und jetzt spreche ich schon die ganze Zeit von wir. Wer ist wir? Das bin zum einen ich, der Joscha, und mir gegenüber der Sakko. Hallo Sakko, schön, dass du da bist.
Joscha, servus.
Hallo. Kannst du kurz in zwei Sätzen erklären, was wir bei Advance Football machen?
Boah, ich kann das sagen, was ich eigentlich immer in so Erstterminen erzähle, und das ist, dass wir als Advance Football helfen, die Nachwuchsförderung in Vereinen und Verbänden zu optimieren. Das ist so für mich zusammengefasst das, was wir tun. Und das tun wir mit verschiedenen Zielgruppen. Wir haben ja Trainerinnen und Trainer, denen wir Direkthilfe anbieten über Produkte aus dem Shop, über die Lernvideos, die wir auf YouTube frei zur Verfügung stellen, die auf unserer Videoplattform verfügbar sind. Und das aber dann quasi als Pendant auch für ganze Vereine, die sagen, wir brauchen ein Jugendkonzept. Wir brauchen einen roten Faden in der Arbeit und möchten dafür einen Workshop haben, dass jemand mal zeigt, wie das aussehen kann. Oder, und das ist aber aktuell eigentlich das Einzige, was wir machen, die Kombination aus beidem. Nämlich zu sagen, wir schaffen nachhaltige Veränderungen in der Art und Weise, wie Nachwuchsabteilungen arbeiten. So würde ich es zusammenfassen.
Sehr gut. Ich wollte einfach nochmal abprüfen, ob du noch weißt, was wir eigentlich tagtäglich
was
tun.
Was wir eigentlich machen. Das ist gut. Sehr können gut. Wir ab und zu einbauen.
Sehr gut. Lass uns mal direkt reinstarten, ohne großes Palaber. Du hast ein Thema mitgebracht, ich habe ein Thema mitgebracht. Meins geht um das Thema Talentförderung. Da habe ich eine interessante Studie gefunden, die möchte ich euch gerne mal mitteilen und ich packe sie auch in die Shownotes. Und du hast ebenfalls ein Thema vorbereitet bzw. mitgebracht. Starte doch gerne du mal mit deinem Thema.
Ja, ich habe vor einigen Wochen die Klammer aufgemacht, dass ich in der nächsten Folge darüber sprechen möchte, eine Coaching-Revolution anzuzetteln, mit einer Methode, mit einem Hinweis, den ich eigentlich aus einem anderen Bereich gesehen habe. Und zwar war es folgendes. Die Klammer habe ich geöffnet mit. Vielleicht gibt es einen besseren Weg, wie Lerninhalte auf dem Platz vermittelt werden können, als das, wie wir es bisher tun und auch in der Regel ja auf den Lehrgängen der verschiedenen Verbände vermittelt werden. Und das ist ja dieses, wir coachen simultan, heißt, die Übung läuft oder die Spielform läuft und wir sagen währenddessen was an Inhalt, was wir anders sehen wollen. Dann das berühmte und berüchtigte Start-Stopp-Spiel, wo jeder Spieler kotzt in der Lehrprobe, wenn du deine Spielform 8-mal anhalten musst in 10 Minuten, um dann deinen Coaching-Inhalt zu platzieren. Also zusammengefasst, ich sag Stopp, jeder bleibt stehen, neben Standbild. Ich spreche Positionierung, Entscheidungen, was auch immer an. Und das wird oftmals ergänzt noch mit dieser Durchspielmethode. Heißt, oh, Stopp, wir hätten vor 3 Sekunden und vor 2 Pässen das so und so lösen müssen. Wir gehen mal zurück, alle mal hier, da wo ihr vor ein paar Sekunden standet, und jetzt spielen wir das Ganze einmal durch und ab da lasse ich es quasi dann wieder weiterlaufen. Und die Idee ist ja, eine Verhaltensveränderung irgendwie zu erzielen oder zumindest auch die Entscheidungsmöglichkeit, die ich in meinem Kopf habe, wo ich davon überzeugt bin, dass sie dem coachenden Spieler oder der zu coachenden Mannschaft schneller verhilft, zum Ziel zu kommen, dass die dann wettkampfstabil eingesetzt wird. Heißt, ich habe meine Idee im Kopf, die ist anders als das, was der Spieler oder die Mannschaft auf dem Platz gezeigt hat. Ich coache und gehe davon aus, dass jetzt mein gecoachter Inhalt häufiger in Zukunft vorkommt. So, jetzt habe ich bei einem, ist eigentlich mehr so eine Art Vertriebspodcast gewesen, von einem amerikanischen Sales-Guru sozusagen. Er hat was ganz Interessantes erzählt, was null mit Sport zu tun hatte. Aber die haben so für sich so Sales-Skripte. Das bedeutet klare Gesprächsleitfäden eigentlich für jeden Dialog, der mit dem Kunden stattfindet. So, der erste Dialog läuft so ab, der zweite Dialog läuft so ab, der geht eine halbe Stunde und es ist eigentlich alles vorgegeben. Wer The Wolf of Wall Street kennt, der kennt vielleicht auch die Szenen, wo die da gemeinsam dieses Skript durchgehen und jeder irgendwie erzählt, er ist CEO, er ist CFO in dieser Firma und so das Vertrauen aufzubauen bis zum Abschluss und so klassische Einwandbehandlung und sowas. Das haben sie also auch. Bedeutet, jeder Vertriebler von denen bekommt so ein Skript an die Hand, wo er genau weiß, was zu tun ist. Was die regelmäßig machen zur Mitarbeiterschulung ist, die Gespräche werden aufgezeichnet und die Aufzeichnung wird danach mit dem Vorgesetzten durchgegangen und an den Stellen, wo man sagt, ah, guck mal, hier hättest du das anders machen sollen, wird gecoacht. Und da sind wir jetzt, ist mir die Parallele gekommen zum Fußball, weil wir es ja da genauso machen. Wir haben eine Zielvorstellung, wir sehen was auf dem Platz, sehen, es führt nicht zum Erfolg, gehen zurück, machen es nochmal und lassen es dann durchlaufen. Die Meinung dieses Sales-Trainers war, dass er gesagt hat, die meisten Firmen machen den Fehler, dass in der Mitarbeiterschulung geht man dann einmal am Stück dieses Skript durch. Ja, geht man dann eine halbe Stunde den Termin nochmal durch und sagt, ah, an der Stelle hättest du jetzt das machen sollen, dann geht's weiter, an der Stelle hättest du das machen sollen, geht's weiter, an der Stelle hättest du das machen sollen und dann sind sie nach einer halben Stunde fertig mit dem ganzen Gespräch und der hat seine Notizen mitgenommen. Sein Ansatz war jetzt zu sagen, wir machen das bei uns anders, wir machen es intensiver und intensiver über die Wiederholung. Bedeutet, er sagt, die gehen die ersten 30 Sekunden des Skripts durch bis zum ersten Punkt. Und da sagt er, und hier, da passt die Formulierung nicht. Mach's jetzt direkt nochmal. Also in diesem Feedback-Gespräch sagt er quasi den Satz nochmal und er soll es aber an der Stelle anders betonen. So, und dann sagt er das nochmal, betont's anders und dann sagt er, okay, stopp, nochmal. Und dann sagt er es nochmal, betont's wieder anders und sagt, stopp, nochmal. Sagt er, stopp, nochmal, stopp, nochmal. Und das macht er 10-mal und sagt er, okay, gut, passt, wir gehen weiter. Er sagt, er schafft halt nur die ersten paar Minuten des Gesprächs über diese Methode, ist aber der Meinung, dass diese Frequenz dafür sorgt, dass diese ersten 3-4 Minuten werden in den folgenden Terminen zu 100% sitzen, weil er es jetzt schon so oft, in Anführungszeichen, richtig gemacht hat. So, jetzt schließe ich nämlich die Klammer, die ich aufgemacht habe, dass ich das so für mich mitgenommen habe und gedacht habe, wann habe ich das letzte Mal mehrfach so ein Start-Stopp-Spiel durchlaufen lassen oder so das Durchlauf-Coaching wiederholt und wiederholt und wiederholt. Ist mir gekommen, das habe ich noch nie gemacht. Ich coache einmal meinen Inhalt in der Situation, dann lasse ich es nochmal anspielen und dann ist gut. Dann gucke ich und dann... So, jetzt, Josh, die Frage, die ich aufwerfe als potenzielle Coaching-Revolution, die wir vielleicht in Deutschland hier anstoßen können. Ist das vielleicht was, das man umsetzen könnte, zu sagen, ey, neben den herkömmlichen Coaching-Varianten gehen wir jetzt den Weg und sagen, wenn wir einen Inhalt coachen für einen spezifischen Spieler, dann lassen wir den 4-mal die Situation anspielen und erst dann lassen wir es laufen sozusagen. Wird natürlich bedeuten, dass wir die Anzahl an Pausen und Coaching-Punkten, die wir gesamt im Training haben, deutlich reduzieren müssen. Also so wie in diesem Beispiel auch. Er kann halt nur die ersten 3 Minuten des Gesprächs korrigieren. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das dann sitzt, ist womöglich deutlich höher. So meine kleine Theorie, meine Gedankenwelt, die ich irgendwie seit diesem Podcast hatte. Bin gespannt, was du sagst.
Du hast mir das ja schon letzte Woche erzählt und dann hatte ich ja schon direkt Einwände.
Du hast direkt gezuckt und ich habe gesagt, bitte spaß dir auf für den Podcast.
Achso, okay. Ich dachte, ja. Ich hätte die Argumentation, die Diskussion schon geführt.
Ich weiß tatsächlich nicht, was du denkst. Ich habe nur gemerkt, dass du eine Ablehnung geäußert hast.
Jetzt ist ja, genau, jetzt ist ja so ein Vertriebscall, ist ja relativ einfach im Sinne von nicht komplex. Ja, ich habe jemanden gegenüber von mir und den versuche ich, so wie du schon gesagt hast, mit Einwandbehandlung irgendwie von A nach B zu bringen. Jetzt ist das Sportspiel Fußball in seiner Gemengelage wahnsinnig komplex. Nicht kompliziert, sondern komplex. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied, dass so ein Vertriebscall, wenn überhaupt, kompliziert ist, aber nicht komplex. Also ich kann kompliziert und komplex, da nochmal vielleicht der Unterschied. Kompliziert wäre, wenn ich irgendwie im Fußball Passstaffetten machen würde über 48 Stationen, aber der Ablauf immer klar ist, dann ist das ziemlich kompliziert. Komplex ist, wenn eben ich eine Spielform spiele, wie zum Beispiel ein 3 gegen 3, 4 gegen 4, wo der Ausgang und wie ich da irgendwie zum Ziel komme, nicht klar ist. Und das ist es ja jetzt beim Vertriebscall auch, das ist ja nicht komplex, sondern das ist, wenn dann höchstens irgendwie kompliziert. Der Kunde sagt A, ich sag B, der sagt C, ich sag D, etc. Gibt ja für alles irgendwie eine Antwort oder eine Richtung, wo ich ihn lenken kann. Beim Sportspiel Fußball ist es jetzt wahnsinnig komplex, auch im Kinderbereich, weil ich halt 1 Million Sachen habe, auf die ich achten muss und ich auch noch Gegnerdruck habe, der irgendwie auf mich zukommt bei irgendeiner Aktion. Und da zu sagen, wir machen das jetzt so lange, bis es einmal klappt, so funktioniert ja Lernen nicht, glaube ich. Also würde ich jetzt in den Raum werfen, weil nur wenn ich angenommen für meinen Innenverteidiger das Thema Spielaufbau habe und ich möchte, dass der einen diagonalen Ball auf meinen Außenverteidiger schlägt, dann kann ich das 8-mal coachen und vielleicht klappt es beim ersten Mal, sage ich dann, ja gut, okay, jetzt passt's. Oder sage ich, nee, du musst den immer auch noch bestätigen, machst du es dann 2-mal. Was mache ich, wenn es gar nicht klappt? Ja, Klassiker beim Fußball, es klappt halt nicht. Und irgendwann denke ich, ja gut, jetzt muss ich das arme Kind oder den armen Spieler vielleicht mal ein bisschen freilassen und in Ruhe lassen. Ich finde es schwierig, bloß weil es einfach ein Mannschaftssport ist. Und der Mannschaftssport halt aus 15, 16 Spielern besteht. Und wenn ich das jetzt irgendwie mit jedem so mache, dann finde ich das sehr, sehr schwierig. So in einem Einzelspielerkontext könnte ich mir das vorstellen. Ja, ich habe so eine Gruppe von 3, 4 Spielern und mache mit denen was, unabhängig von der Mannschaft oder in einem Extratraining, dann ja, aber bitte jetzt nicht alle Kindertrainer in Deutschland das, was wir jahrelang propagiert haben mit Trainingseffizienz, über Bord werfen und die Kinder so lange triezen, bis sie was vermeintlich Richtiges machen. Wäre meine.
Okay, ich gehe bei so ein paar Punkten nicht mit von dir. Und also einmal die, also ich finde das ja selber kritisch, also was diese Idee, die ich jetzt geäußert habe, ich bin mir unschlüssig, aber dachte mir so, okay, das ist mal was, das ich so noch nicht gehört habe. Ich bin unschlüssig, ob es gut oder schlecht ist. Die Punkte, die du äußerst, also mit der Komplexität im Sportspiel selbst, bin ich 100% bei dir. Und eben deswegen und aus der Überforderung, die daraus ja auch für die Spielerinnen und Spieler entsteht, zu sagen, wir machen es einfach, indem wir denen genau diese Situation zeigen. Und bei dem Thema der Trainingseffizienz, was, wenn man zum Beispiel sowas hat wie, ich habe einen so einen Schuss im Training. Also ich reguliere mich selbst und sage, einmal im Training darf ich diese intensive Coaching-Variante benutzen und dafür 3, 4 Minuten Zeit opfern und darf mich entscheiden, ist das eine Verhaltensweise eines Spielers, die so prägnant ist und mir schon seit Wochen auffällt, die ich dadurch versuche, irgendwie auch zu verändern und ihm zu zeigen, guck mal, es gibt diese andere Lösung, die ist noch besser für dich als das, was du bisher versucht hast. Oder aber, dass ich sage, es ist, also dieses Muster im Fehler habe ich in dieser Teamsituation schon so oft gesehen, dass ich jetzt meine 5 Minuten Zeit opfer und jeden da mal durchlaufen lasse. Beispielsweise so eine 2 gegen 1 Situation, also dieses 2 gegen 1 auf 2 gegen 1 von der Plattform oder generell eigentlich alle 2 gegen 1 Formen, wo sonst jetzt niemand dabei ist, außer 2 und einer. Und dazu sagen, wo dribbeln wir hin und was macht der Spieler, der nicht den Ball hat. Und da klar zu sagen, ey Leute, das müssen wir jetzt mal machen. So, jeder darf hier 3-mal jetzt andribbeln, dass klar verstanden wird, in dieser Situation dribbeln wir den Gegenspieler an. Und dann investiere ich korrekterweise, wie du sagst, viel Zeit, aber das war's dann. Also die wissen, wenn es der Trainer macht, dann maximal 1-mal und dann ist es, was das auch wichtig ist. Also irgendwie so, um dem einen Rahmen zu geben, der vielleicht nicht missbraucht werden kann, als jetzt quatsche ich euch erst richtig voll. So, also vielleicht wäre das was. Ich habe das Gefühl, die Situation, die du im Kopf hast, die sind ein bisschen größer, kann es sein? Also so ein 5 gegen 5 zu unterbrechen. Oder
ja, sowas Taktisches. Also, weil gerade deshalb, wenn es was Kleines in Anführungszeichen ist, wie Schüsse, dann unterbreche ich doch nicht mein Training, sondern dann hänge ich halt mit den Leuten 10 Minuten nach dem Training dran. Also, das ist mein Punkt. Ich möchte vermeiden, dass wir die eh schon geringe Trainingszeit minimieren.
Aber das ist genau der Punkt, dass wir also diese Unmittelbarkeit ja dadurch verlieren. Es ist ja so wie eine Halbzeitansprache. So, wir haben jetzt eine halbe Stunde, 40, 45 Minuten je nach Altersklasse gespielt. Und jetzt erzähle ich euch was, das ihr vor 58 Minuten in der zweiten Minute schlecht gemacht habt. Hört mal alle her. Und das ist ja so schwer zu begreifen. Und ich finde es auch ein gutes Beispiel, weil es mir jetzt auch eingefallen ist mit dem Thema Torschuss. Also, wenn wir da jemanden haben, der Klassiker, der blind aufs Tor bolzt. So, der eine Junge, der halt Hauptsache fescht. Und für den die Situation, wo er im 1 gegen 1 auf den Torwart durchläuft, nach dem Steckpass, was auch immer, dazu sagt, okay, stopp, du bekommst noch 5 Chancen, was glaubst du, wie viele Buden machst du, wir spielen es genauso durch, dann mache ich vielleicht ein Spielchen draus und was glaubt ihr und so und jetzt jagen wir den da durch und sagen und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal, also mit einem Coaching-Hinweis und dann fertig, gar nicht bewerten, gar nicht zum Ergebnis sehen, nix, kleine Challenge für den Spieler und weiter geht's. Also mit dem es eh weitergegangen wäre, Eckball oder Abstoß. Und sowas könnte ich mir als Impact stärker vorstellen, als dem zu sagen, oh Junge, hier kleines Netz und jetzt muss ich eine halbe Stunde warten, bis der in einer ähnlichen Situation wieder aufs Tor schießen darf oder eine halbe Stunde warten, um nach dem Training das gleiche Ding nochmal aufzubauen und zu sagen, hey, vorhin, weißt du noch? Das, also
Naja, wenn es mir so wichtig ist, dass ich das also mit dem nach dem Training besprechen möchte, dann bleibt es ja auch relevant. Also ein kleines Netz beim Torschuss zu coachen, das ist ja...
Für mich ja.
Nee, auch für den Spieler. Zeig's ihm halt ein Harry Kane-Video. Keine Ahnung. Also nochmal, für mich steht Aufwand und Ertrag und das, was... Also wir stellen uns ja immer die Frage, ich mache Sachen im Training, was muss ich dafür weglassen? So. Also ich mache Neuroathletiktraining, dann mache ich noch Live-Kinetik, Brain-Kinetik und keine Ahnung was noch. Und immer muss dafür was von meinem ursprünglichen Fußballtraining weichen. Und wenn ich halt meine Kinder einmal oder maximal zweimal die Woche im Training habe und dann jetzt anfange, irgendwie ein Spieler darf jetzt mal 5-mal alleine aufs Tor zu laufen, die anderen 15, die stehen ja einfach nur rum. Das ist doch nicht Sinn der Sache.
Ja, für 3 Minuten stehen die rum, das ist richtig. Weil die lernen.
3x15 sind potenziell 45 Minuten.
Aber das, genau das habe ich doch gesagt. Ich habe doch gesagt, man darf das nicht die ganze Zeit benutzen. Also ist ja kein Freifahrtschein jetzt alles, worauf ich lustig bin, sondern ich müsste, also du framest es jetzt so, als ob es schlecht eingesetzt wird. Aber was, wenn ich sage, du darfst es nur einmal einsetzen? Und was würdest du denken?
Ich finde einmal Spieler schon im zu Kopf viel hast, im Training. Nach dem Training kann das doch eine halbe Stunde dauern.
Nach dem Training. Also ich finde, nach dem Training verliert seinen Wert. Ja,
natürlich nach dem Training. Man, denn
und
sonst, wenn ich positionsspezifisch
verliert seinen Wert und es verliert
seine
Relevanz. Und vor allem verliert seine Relevanz. Weil da ist es eine Extraschicht, die er jetzt schieben muss. So, bleib mal bitte noch da, weil das hast du...
Ich glaube, länger aufs Tor schießen. Jeder Spieler möchte nach dem Training da bleiben und länger aufs Tor schießen.
Und was ist mit den Situationen, die ich nicht nur im Einzelspieler, sondern diese 2-gegen-1-Situation? Lass ich dann 3 Spieler da nach dem Training? Ja, okay. Ja, also genau. Ich glaube, jetzt willst du es nur noch genau reden. Das. Also du siehst die Möglichkeiten, die daraus entstehen. Siehst du jetzt nicht mehr?
Mal, okay.
Also, folgendermaßen. Nee, machen wir nicht.
Podcast@advance.football. Podcast@advance.football. Ihr sagt
okay,
einfach
wir
mal,
das, nee, wie ihr nee, das genau so würdet. Framen wir es nämlich nicht, sondern wir framen es folgendermaßen die Frage, welche Einsatzmöglichkeiten eines Coachings, das so eine hohe Wertigkeit potenziell erfahren kann, würde man sehen? Also würde man sehen so, hey ja cool, wenn ich am Wochenende Leistungsvergleich spiele, wäre schon mega eigentlich, wenn wir in so einem Leistungsvergleich mal kurz anhalten könnten, dass jeder Trainer mit ein, zwei Kids vielleicht spricht und dann lassen wir es gerade weiterlaufen. Im Sommer, in einer Trinkpause, was auch immer. Und da offen sein, also nicht bewerten, sehe ich gar nicht. Und vor allem auch nicht wie Josh es in die Richtung schieben, ich mache das jetzt 8-mal, die Kinder stehen nur noch rum, sondern maximal der Einsatz von einem Mal. Idee ist es, über eine Wiederholungszahl, wo wir uns ja auch einig sind, über eine hohe Wiederholungszahl diesen Coaching-Inhalt stark zu platzieren und damit auch wahrscheinlich sicherstellen zu können, wenn ich ihn in 2-3 Tagen nochmal frage, hey, kannst du dich noch an die Szene erinnern, wo du 6-mal aufs Tor gelaufen bist, sagt er ja. Anstatt, hey, weißt du noch, was ich reingerufen habe? Da sagt er wahrscheinlich nein. Okay.
Hey, pass auf, wir machen
das
folgendes Angebot. Folgendes Angebot. An ich habe morgen Training. Ich habe morgen Training 19 Uhr, ich mache das einfach mal. Ich guck mal, wie die Reaktionen sind und berichte dir dann.
Ja. Okay. Ich freue mich drauf.
Ich cool. Unterbreche einfach mal mein Abschlussspiel und lass einen von denen 5-mal aufs Tor schießen.
Ja, das ist die Situation, okay. Wo du. Oh, Junge. Okay, ja. Du hast bestimmt auch ein Thema.
Ich habe auch ein Thema. bei mir wird es ein bisschen wissenschaftlicher. Und zwar.
Ja, es ist keine eigene Idee, ne? Du musst recherchiert werden.
Wait. Ja. Und zwar geht es darum, dass ich eine Studie gefunden habe am Wochenende. Und zwar ist die aus der Niederlande. Und die Studie hat den Titel Career Patterns Within Men's and Women's Soccer Talent Systems. The typical pathway to the top is atypical. Also Karrieremuster in den Talentsystemen des Männer- und Frauenfußballs. Der typische Weg an die Spitze ist untypisch. Und wie der Titel sozusagen schon blicken lässt, geht es darum, wie Talentförderung bzw. Talentwege entstehen oder wie sie passiert sind, besser gesagt in dem Fall. Und die haben sich angeguckt, zum einen Akademiespieler, also NLZ-Spieler in Holland, 2716. Stück an der Zahl und das war im Zeitraum 2010 bis 2021, also die waren die Geburtenjahrgänge 88 bis 99 und ein Kriterium war, dass die Spieler vor dem 12. Lebensjahr schon Fußball spielen mussten. Und das Zweite, was sie da untersucht haben, war Nationalspieler, männlich und weiblich dieses Mal, 493 Spieler und Spielerinnen, davon waren 70% Männer und 30% Frauen und da waren es die Geburtsjahre 1992 bis 96 und Zeitraum der Nominierung war 2006 bis 2019. Und was die rausgefunden haben in dieser Probe, die gemacht haben, war eben, dass nur 8% dieser schon vorausgewählten Männer und 10% der vorausgewählten Frauen am Ende ein Profispieler bzw. eine Profispielerin geworden sind. Und weiteren Hinweis, den sie geben, es gibt keine lineare Karriereentwicklung. Ja, also die meisten erfolgreichen Spieler zeigen irgendwelche unterbrochenen bzw. untypischen Karriereverläufen. Also Karriereunterbrechungen könnten zum Beispiel sein, dass sie deselektiert wurden, also rausgeschmissen wurden sozusagen und wieder reinselektiert wurden ins System. Und je häufiger das passiert ist, beziehungsweise wenn das passiert ist, dann hatte das sogar einen positiven Effekt für den späteren Erfolg. Also die nennen das in der Studie Karriereunterbrechungen, zum Beispiel De- und Reselektionsphasen, korrelieren positiv mit späterem Erfolg. Korrelieren bedeutet in dem Fall, Variable X führt zu Veränderung der Variable Y. Heißt, wenn mir das passiert ist, steigt ein Stück weit die Wahrscheinlichkeit, dass ich doch noch erfolgreich werde. Das Rekrutierungsalter und die spätere Leistung, also späteres Rekrutierungsalter, also je später ich in dieses System reinkomme, war ebenfalls leicht positiv mit dem Erreichen des Elite-Niveaus assoziiert. Und die Akademiespieler, die das Elite-Niveau erreicht haben, waren im Schnitt 12,6 Jahre, als sie rekrutiert wurden. Und bei Nationalspielern zeigte das Rekrutierungsalter keinen Zusammenhang mit späterem Elite-Status. Dein erster Gedanke, bevor ich gleich weitermache mit noch ein, zwei weiteren Fakten aus dieser Studie zu diesem Thema Selektion und Deselektion, gerade wenn es darum geht, um Talentförderung, um dieses Fördersystem ähnlich wie es ja auch in Deutschland ist mit den NLZs. Das war jetzt ja das Beispiel aus den Niederlanden.
Also der Erfolg in Anführungszeichen war dann das Erreichen des Elite-Status, also irgendwie Vertragsspieler, oder? Also Profitum.
Genau, Profispieler.
Okay. Ja, ich frage mich, was so quasi denn der Weg ist, der mit diesem höheren Erfolg einhergeht. Also werden die aus den Top-Akademien, beispielsweise bei Ajax, aussortiert und landen dann als Top-Spieler bei Zweitliga-Nachwuchsteams, wodurch ihre Erfolgswahrscheinlichkeit natürlich extrem steigt, um Profi-Status zu erreichen. Also das ist so mein erster Gedanke gewesen. Das sind Spieler aus Top-NLZs, die werden deselektiert und werden dann aufgefangen in Vereinen, wo die Wahrscheinlichkeit für sie dann deutlich höher ist. Also dieses Big Fish, Little Pond. Also sie sind eben der größte Fisch dann in diesem kleineren Teich. Und sie haben ein Label. Also sie kommen ja auch mit dem Label, oh, das ist ein Ajax-Spieler. Also ich glaube, der Fokus, den die dann haben, könnte vielleicht nochmal ein anderer sein. Oh, und da fällt mir auch noch ein, dass wie die Vereine mit diesem Talent dann umgehen. Also wenn die jetzt einen bekommen würden im Kampf um diese Dropouts aus den Top-Akademien, holen die sich und die geben dem 3 Jahre Vertrag, die geben dem Zeit, die geben dem vielleicht sogar schon früh einen Profivertrag, dass sowas mitschwingt. Also dass es gar nicht so direkt die sportliche Leistung ist, sondern eher das Setting, in dem die dann sich bewegen. Das war mein erster Gedanke. Hast du irgendwie Ideen, was Ursache sein kann?
Was die Ursache sein kann, war tatsächlich auch so, mein erster Gedanke war so, also erstmal welche Akademien haben die sich tatsächlich angeguckt? Also geht es wirklich nur um diese Top-Top-Akademien oder haben die eben genau das, was du beschreibst, Top-Akademien und auch so ein bisschen eins drunter sich angeguckt, weil dann eben dieser Effekt entstehen würde mit diesem, die bleiben ja schon irgendwie auch im System. Und das ist nämlich ein guter Übertrag zu dem zweiten Teil dieser Studie. Und zwar ist bei diesen Karriereverläufen, gibt es den sogenannten Goodman-Error. Das kann man mal googeln, wenn man das möchte. Das bedeutet, es gab eine Reselektionsphase nach der Deselektionsphase. Also es ist jemand reingekommen in das System, in das Talentfördersystem. Also der ist U13-Spieler geworden. Dann ist er rausgefallen wieder. Ja, also wurde quasi deselektiert und dann ist er wieder reselektiert, also wieder reingekommen. Und das war bei erfolgreichen Spielern sogar häufiger der Fall. Also es gab einen schwachen positiven Zusammenhang bei Akademiespielern, so generell. Wer das mal nachgucken möchte in der Studie auch, gleich 0,15. Und es gab einen moderaten Zusammenhang bei Nationalspielern, nämlich 0,6. Und das bedeutet, atypische Karrieren mit Unterbrechungen oder Rückschlägen sind eher typisch für spätere Topspieler als andersherum. Und dann auch spannend, Vergleich bei Männer versus Frauen. Frauen wurden häufig später ab der U15 rekrutiert. Da habe ich mich gefragt, wahrscheinlich greift da das Talentfördersystem einfach ein bisschen später, weil die noch nicht so durchprofessionalisiert sind. Von den Nationalspielerinnen erreichten 18% das internationale Topniveau, deutlich mehr als bei den Männern, 7,6%. Und Unterschiede deuten auf Geschlechterunterschiede in der Talentstruktur und den Rekrutierungsstrategien hin. Also das, was wir gerade gesagt haben, Frauen- und beziehungsweise Mädchenfußball war wahrscheinlich noch nicht so durchreguliert und durchgeforstet wie beim Männerfußball. Und die finalen Implikationen, die für die Talentförderung haben, und das ist ja das, was wir auch immer propagieren, schon seit Jahren, ist: frühe Selektion ist kein Garant für einen späteren Erfolg. Die Empfehlung ist eher flexiblere, spätere einsetzende Selektionsprozesse, also zum Beispiel nach der biologischen Reifung oder sowas. Parallele Förderstrukturen, ja, also die nennen hier auch das Beispiel der Future Teams wie in Belgien. Kannst du das mal kurz beschreiben, was die sind, die Future Teams? Ich glaube, da hattest du schon zu einem Teil auch mal drüber gesprochen. Nein?
Kann mich nicht erinnern. Also vielleicht.
Future Teams sind nichts anderes oder auch Schattenteams genannt.
Keine Ahnung.
Ich dachte, die sagst du, hast das
sag doch, wenn du es
noch was, Marian. ja, ich wollte dir auch nochmal.
Vielleicht fällt es mir ein, wenn du davon erzählst.
Ja, Future oder Schattenteams ist das, was sie ganz oft in Belgien haben. Die haben quasi ihre ganz normale U15 und haben dann aber noch eine zweite U15 mit bisschen retardierten Spielern, also die noch nicht so weit entwickelt sind, weil die dann einfach auch die Möglichkeit haben, länger im Verein und im System zu bleiben, ohne dass es nur auf physische oder auf die Entwicklungsgeschwindigkeit der Spieler und der Spielerinnen ankommt. Das war quasi eine weitere Empfehlung. Und der wichtigste, und das ist einer meiner Lieblingshinweise immer wieder, wer mich damals in meiner LinkedIn-Zeit verfolgt hat, wird es rauf und runter gehört haben: Talententwicklung sollte als nichtlinearer Prozess mit Rückschlägen und individuellen Wegen verstanden werden. Und da habe ich jetzt ein neues Wort, Stichwort: Äquifinalität. Äquifinalität, Entschuldigung, schon falsch ausgesprochen, bedeutet das.
Wenn du mich jetzt noch fragst, was das bedeutet, dann.
Bitte?
Wenn du mich jetzt noch fragst, was das bedeutet.
Soll ich dich fragen, was das bedeutet? Die Äquifinalität bedeutet eine allgemeine Eigenschaft offener Systeme, sofern diese einem Fließgleichgewicht zustreben. Also wenn es immer wieder rein und raus geht in ein System, in dem Fall ja das Talentfördersystem, also Selektion, Deselektion, Reselektion etc. Fand ich auf jeden Fall, weil es eine relativ aktuelle Studie ist, fand ich die sehr spannend und jetzt auch zurzeit ja irgendwie, wenn wir uns angucken, was wir für Spieler wieder haben in der Bundesliga, einen Tom Bischoff, einen Florian Wirtz, einen Musiala lasse ich jetzt mal raus. Das sind ja beides, korrigiere mich da, sind ja durchaus beides Spieler, die diese Rückschläge in der Jugend nicht hatten. Also bei einem von beiden können wir es ja so ein bisschen nachverfolgen, sondern die waren immer gut und immer die Besten. Das war klar, aber es gibt halt auch ganz viele, wo das vielleicht nicht so ist. Also wenn ich mir überlege, auf dem Top-Niveau auch einen Amiri zum Beispiel, der jetzt irgendwie wieder in die Nationalmannschaft berufen wurde, der auch schon so ein bisschen karrieretechnisch, leistungsniveau-technisch so ein bisschen abgefallen ist, oder Maxi Mittelstädt. Fand ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Könnt ihr euch gerne mal durchlesen, diese Studie. Sago, haben wir sonst noch was?
Nee, falls aber die Folge.
Irgendwas Persönliches noch, nicht, dass wir wieder Nachrichten bekommen.
Ja. erstmal, ich glaube, ich habe schlechtes Internet und dadurch immer wieder einen Zeitversatz. Also es kann sein, dass wir uns gegenseitig ins Wort fallen. Liegt daran, nicht daran, dass wir streiten. Was Persönliches? Nee, ich finde, du hast schon ein super Angebot mir gegenüber gemacht, indem du gesagt hast, du probierst das ganze Ergebnis offen aus und berichtest dann beim nächsten Mal. Würde mich auch interessieren, ist ja aktuell einfach nur eine Hypothese, dass das was sein könnte. Und ansonsten finde ich es auch cool, wenn jemand das mal auf dem Platz dann in verschiedenen Altersstufen ausprobieren möchte und die Leute einen kleinen Erfahrungsbericht eingeben.
Aber halt nicht sagen, dass es von Advanced Football ist.
Erstmal nicht. Patent ist angemeldet, aber wird erst öffentlich gemacht, wenn es dann auch Effekte erzielt. Tatsächlich würde mich das schon interessieren, ob die Kinder sagen, oh Junge, jetzt komm, ist gut jetzt, oder zumindest mir das gegenüber zeigen. Aber sehr cool. Und interessante Studie, hast du schon gesagt, dass du das in die Shownotes packst?
Ja.
Jawohl.
Mache ich, habe ich.
Optimal. Ansonsten habe ich nichts. Ich habe eine Zuhörerfrage bekommen, die können wir beim nächsten Mal behandeln. Deswegen von mir auch nochmal Aufruf, falls ihr solche Methoden, Ansätze kennt, die vielleicht auch noch nicht in Gänze wissenschaftlich überprüft ist, weil Wissenschaft hat ja immer den Nachteil, dass sie langsam ist, gerne einfach mal reinschmeißen und ich würde hier so ein, mich als vielleicht der Innovator dann verstehen und die Ideen hier mal irgendwie zur Diskussion stellen und dann Josh von Dr. Balle einordnen lassen, ob das alles so seine Richtigkeit hat. Das finde ich cool. Also gerne, falls ihr irgendwie sowas gehört habt in die Richtung, durchschicken. Ist für uns immer cool, wenn wir uns darauf beziehen können, was so in der Praxis einfach passiert.
Sehr gut. Wenn euch die Folge gefallen hat und ihr die nächsten Folgen auch nicht verpassen möchtet, dann gerne kommentieren, bei Apple Podcast, beziehungsweise bewerten das Ganze. Bei YouTube gibt es den Podcast logischerweise auch. Und auch bei Spotify bewerten und gerne 1, 2 oder 3 eurer Kolleginnen oder Kollegen weiterleiten, dass die sich das auch anhören können. Dann hättet ihr uns einen großen Gefallen getan und wahrscheinlich euren Mitstreitern ebenfalls. Und dann hätte ich gesagt, sehen wir uns nächste Woche. Sag ho, bis dahin. Tschüssi.
Bis dann. Ciao.